Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Hi Sebastian, grüß dich.
Gute.
Ja, wir haben das letzte Mal gesprochen vor dem berauschenden Abend gegen Fortuna Düsseldorf. Wo bist du gerade? Und wenn du das Spiel mitbekommen hast, die unwesentlichen 7 Tore, wo hast du sie mitbekommen und wie hast du das Ganze erlebt?
Also ich bin immer noch an der alten Stelle. Das wird sich auch erstmal wohl nicht ändern. Also für die nächsten Wochen zumindest. Also ich bin immer noch am Pazifik in Oregon und ich hatte ja das Problem angedeutet beim letzten Mal, dass da das Spiel relativ spät war, also hier dann um 22:30 oder so, konnte ich mit meinem alten Plan nicht das Ergebnis mitbekommen und dann das als Real Life bei Eintracht TV zu sehen nicht machen, weil ich um 2 dann arbeiten musste. Also hatte ich den neuen Plan auch nichts mitzubekommen und dann die Highlights bei Eintracht TV einfach schnell zu gucken. Und ich habe das eigentlich ewig nicht mehr gemacht. Ich musste da sogar noch daran denken, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Und ich glaube, es war in der Saison 93-94. Also wirklich vorher nichts von irgendeinem Spiel mitzubekommen und dann einfach nur die Highlights anzugucken. Das ist, glaube ich, so ziemlich die größte Qual, die es gibt. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht?
Ich muss nachdenken. Sag mir mal, welches Spiel das war, 93-94, wo du das gemacht hast.
Nee, also ich meine, das, ja, es gibt einfach nur, also ich hatte das, ich kann mich einfach noch erinnern an diese beiden okay. Spiele, vielleicht waren das gar nicht die letzten. Okay. Das eine war am ersten Spieltag, als wir 4-0 in Gladbach gewonnen haben. Das war quasi eines der Fußball-2000-Spiele.
Richtig, da war ich da gewesen.
Ja, Gaudino und Bein zusammen genau. Unglaublich gezaubert haben.
Genau, wo ich mich noch amüsiert hatte, weil Gladbach als einzigen Neuzugang Heiko Herrlich präsentiert hatte und jetzt Trainer bei Bayer 04 Leverkusen. Der hat dann Torschützenkönig mit Gladbach und wir haben Gladbach an dem Tag demontiert gehabt. Ich muss mal überlegen, ob ich von dem... Bitte?
Ich glaube, er war einen Tag später erst Torschützenkönig. Ein Jahr.
Okay, kann sein. Das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich von einem Spiel der Eintracht nur die Highlights gesehen habe, ohne das Ergebnis zu kennen. Ich weiß, dass ich das als Jugendlicher mal versucht hatte, was aber dann in der völligen Katastrophe endete, weil früher in der Sportschau wurden nur 3 Spiele gezeigt. Und die anderen Spiele wurden dann, da wurde die Tafel gezeigt in die Spielpaarung und dann wurde per Hand so ein Tiefelchen rausgeschoben und dann erschien das Ergebnis, um so einen Spannungsmoment bis zum Anschlag zu verursachen. Und es war ein Spiel, wo ich dachte, da hatten wir auswärts gespielt, wo ich dachte, das ist von der Partie her bestimmt eines der 3 Spiele, die in der Sportschau kommen und habe dann kein Radio gehört, was ich sonst immer gemacht habe. Und dachte, komm, die Spannung hebe ich mir jetzt auf bis zur Sportschau. Und dann war das ausgerechnet ein Spiel, wo diese scheiß Tafel dann zur Seite geschoben haben. Und das hat dann auch noch die Eintracht verloren gehabt. Und ansonsten kann ich mich da nicht dran erinnern, dass ich jetzt von dem Spiel zuvor wenigstens das Ergebnis nicht mitbekommen habe, um mir dann in der Zusammenfassung die Highlights anzuschauen.
Ja, also ich hatte, wie gesagt, vielleicht habe ich das häufiger gemacht, aber ich glaube in dieser Saison, also ich kann mich zumindest an 2 Spiele erinnern. Und bei diesem Gladbach-Spiel weiß ich nämlich noch, dass ich eingeschlafen bin davor. Das war, glaube ich, freitagsabends.
Das war? Es war, ja, du hast recht, das war Auftakt zur Saison, erster Spieltag und das war ein Flutlichtspiel. Das muss freitagabends gewesen sein, völlig richtig, ja.
Ja, und ich bin eingeschlafen und erst wieder aufgewacht, als es vorbei war. Und dann hat mein Vater mir gesagt, wie es ausgegangen ist. Und dann habe ich mich so geärgert, dass ich mich gesehen hatte. Ich meine, es gab ja damals auch keine andere Möglichkeit mehr, es zu sehen. Also es war ja nie so, dass ich dann gesagt habe, du gehst mir eben im Internet an. Ich meine, wenn du es nicht aufgenommen hast, dann konntest du es halt auch nicht sehen, ne?
Richtig.
Und das zweite Mal war auch in dieser Saison, und seitdem habe ich das nie wieder gemacht, glaube ich. Das war dann am Ende der Hinrunde, als wir dann eingebrochen sind. Du erinnerst dich, wo wir jedes Spiel hintereinander verloren haben, gegen allen und jeden. Und das war, glaube ich, auch an einem Freitagabend. Und da haben wir 3-0 gegen Köln verloren, zu Hause.
Ja, okay.
Ein ganz, ganz, ganz schlimmes Spiel. Ich glaube, wir waren sogar besser in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Köln dann wirklich uns auseinandergenommen. Und ich kann mich, und da ist mein Vater, und dann habe ich vorher so gesagt, sag mir nicht das Ergebnis, ich will es bei rangucken. Und dann ist mein Vater, ist dann irgendwann reingegangen und hat gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du dir das angucken willst? Und dann wurde ich sauer, weil er ja schon ein bisschen so raushören hat lassen, dass es nicht gut läuft. Und dann habe ich gesagt, ja, und habe mir dann dieses 0 zu 3 angeguckt. Und das Schlimme bei diesen, wenn du nur die Zusammenfassung siehst, ist ja immer, dass du weißt, es kommen nur die Highlights. Das heißt, jedes Mal, wenn der Gegner auf dein Tor zuläuft, weißt du, es kommt gleich zumindest eine große Chance.
Ja.
Und das ist so brutal, finde ich. Und deswegen habe ich es seitdem nie wieder gemacht. Weil das ist die größte Qual für einen Fan, glaube ich, so einfach nur Zusammenschnitte zu sehen.
Ja, kann ich beipflichten. Also wie gesagt, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das oft oder überhaupt gemacht habe. Wie gesagt, einmal mit diesem Täfelchen und seitdem habe ich keine Erinnerung mehr. Ich möchte aber nicht ausschließen. Nee, also da habe ich wenigstens das Ergebnis irgendwie. Lass ich mal. Wie war denn das im Vor-Smart- oder Vor-Handy-Zeitalter? Ich habe ja auch mal, wenn die Eintracht auswärts gespielt hat, war ich ja nicht immer zwingend zu Hause und habe Radio gehört. Oder dann später Premiere gesehen.
SMS von Freunden?
Nee, gab es ja auch nicht. Es gab noch keine Handys. Ich überlege gerade mal so die
Das ist
Zeit.
der Vorhandyzeit, okay.
Ja. Okay. Es gab dann irgendwann, wann wurde Höchsthauptsponsor von der Eintracht? Ich würde sagen, wir sind 88 mit dem Höchsttrikot Pokalsieger geworden. 86,
87, glaube ich.
87, ne? Da hatten Höchst.
Ja.
Und mit Höchst gab es dann, die hatten eine Telefonleitung eingerichtet. Höchst, das Eintracht-Telefon der Höchst AG. Da konntest du dann anrufen, da war dann Band dran und der hat dann gesagt, ja, Eintracht Frankfurt hat gegen Bayern München 3 zu 2 gewonnen. So, das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs war und die haben auch Halbzeitergebnisse gebracht und Endstand, dann habe ich geguckt, dass ich dann irgendwie in die Telefonzelle reingerannt bin, habe dann die 2 Groschen da reingeworfen und habe dann das Eintracht-Höchsttelefon angerufen. Und das könnte natürlich dann, wenn ich dann zu dem Zeitpunkt, ich sag jetzt mal in Berlin war oder sowas, war das natürlich auch ein Ferngespräch, also auch ziemlich teuer. Das heißt, das blanke Ergebnis konnte auch schon mal 70, 80 Pfennig gekostet haben, bis ich das hatte. Und es war natürlich, kannst du dich vorstellen wie heute, dass du dann gefühlt 70.000 Leitungen hast, sondern es war wahrscheinlich eine oder lass es 3 Leitungen gewesen sein. Das heißt, wenn dann einer angerufen hat, dieses Höchsttelefon, dann war es einfach besetzt, ja, so dass du tatsächlich bis zu einer Dreiviertelstunde dieser blöden Telefonzelle gehangen hast, bis du dann wusstest, wie die Eintracht gespielt hat. Das war aber schon, sind aber schon traumatische Erinnerungen geradezu, die ich da dran habe. Aber es war damals die einzige Chance, wenn ich irgendwo unterwegs war, mal mitzubekommen, was passiert eigentlich bei der Eintracht. Weil, wie gesagt, Internet gab es nicht, Handys gab es nicht, gar nichts gab es. Und teilweise, wenn ich dann in Berlin oder im Ausland war, dann war das auch schon. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in Berlin in der Kneipe abends saß, in Kreuzberg. Und da wusste ich dann auch die Bundesliga-Ergebnisse nicht. Und dann wurde dann, keine Ahnung, wie die Zeitung hieß, war das die BZ am Abend oder so. Dann wurde dann die Zeitung verkauft, die habe ich dann gekauft. Und dann habe ich die Bundesliga-Ergebnisse gehabt, da habe ich gesehen, okay, Eintracht hat in, sag ich jetzt mal, Nürnberg 1 zu 1 gespielt. Aber das war ja dann auch keine Spielzusammenfassung. Das war schlicht und ergreifend, das Ergebnis aus der Zeitung zu erfahren, wie das die Chinesen vor 2000 Jahren auch nicht besser konnten. Ja. Aber
Ich
es war
finde
schlimm
es,
genug. Kann sich heute keiner mehr vorstellen.
ja, ich finde es, ich find es eigentlich müsste man das irgendwie mal festhalten, wie man früher sich über Spiele informiert hat, weil das schon geil ist, wie sich das alles geändert hat.
Ja, also der Klassiker war, das ist, was ich immer mal wieder gerne in Erinnerung rufe, ich war mit ein paar Kumpels im Spanienurlaub in der Sommerpause, alles Eintracht-Fans und irgendwo in der Nähe von Barcelona. Und den Kicker, den gab es erst 2 Tage später. Das heißt, wir hatten ein Dorf ausfindig gemacht, wo ein Kiosk war, der Deutsche Zeitung verkauft hatte.
Ja.
Und und er hat mir gefragt, ob wir den Kicker haben. Ja, ja, bla bla blub. Okay, kaufen wir, legt den bitte zurück. Und der Montagskicker war erst mittwochs da. Und dann sind wir mittwochs gleich am Frühstück zu diesem Kiosk gefahren, weil wir nämlich wussten, dass unsere A-Jugend am Wochenende um die deutsche Meisterschaft gespielt hat. Ich glaube sogar mit Thomas Berthold und Uwe Müller und Hansi Gundelach und sowas. Also alles noch auch Spieler. Thomas Berthold ja sogar Weltmeister geworden und jetzt vermeintlich unerträglicher TV-Experte. Sagt auch jüngeren Hörern vielleicht noch was der Name. Und dann haben wir mittwochs den Kicker geholt und haben dann gesehen, oh geil, wir sind deutscher Meister geworden und haben das dann einfach mit 3 Tagen Verspätung am Strand mit einem Kasten Bier gefeiert. Das war damals die Möglichkeit, und zwar innerhalb der EU oder damals einer europäischen Gemeinschaft, war das dann die schnellste Möglichkeit mitzubekommen, ob die eigene A-Jugend deutscher Meister wurde oder nicht.
Ja, das ist... Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit. Ja, aber ich kann mich halt meistens erinnern, ich meine, man war in den Sommerferien in Urlaub und da ging es dann halt für mich meistens um irgendwelche Neuzugänge oder so. Aber das muss man sich ja auch alles vorstellen. Ich meine, allein wenn du jetzt Spiele sogar wegnimmst, sondern einfach nur Transfers, also da war einfach der Kicker oder eben die Tageszeitung, die du bekommen hast, war die einzige Quelle gewesen. Und nichts mit irgendwelchen Spekulationen, Gerüchten. Natürlich gab es immer, sind da Namen gefallen. Aber das war ja auch mit heute nicht zu vergleichen. Ich kann mich noch erinnern, als wir 95, 96 gegen den Abstiegsrat gespielt haben, aber noch keiner gedacht hat, dass wir wirklich absteigen. Kann ich mich noch erinnern, dass im Radio die Nachricht lief, dass wenn wir drinnen bleiben, die Eintracht über eine Verpflichtung von und ich glaube, sie wurden sonst ansonsten nie in einem Satz genannt, Fabrizio Haier, wenn du den noch kennst.
Der Name sagt mir was, ich hab aber keine Erinnerung mehr an den.
Waldhof Mannheim gespielt.
Also Waldhof Mannheim,
eine Saison danach bei uns gespielt. Fabrizio Haier und Joa Pinto interessiert ist.
Okay.
Von Benfica Lissabon. In den 90er Jahren großer portugiesischer Fußball. Irgendwie ist mir das in Erinnerung geblieben, keine Ahnung. Aber ja, heute geht das alles viel schneller und natürlich viel mehr Gerüchte. Jetzt haben wir ziemlich weit ausgeholt. Ich wollte über Düsseldorf reden. und bin schon wieder bei Fabrizio Haier gelandet.
Ja, Fabrizio Haier ist nicht schlecht.
Ja, er ist ja dann nicht zu uns gekommen.
Und der Pinto glaube ich auch nicht, ne?
Nee,
wir sind ja auch nicht
drin geblieben.
Genau. Es war doch ganz kurz, bevor wir dann zur Tagesaktualität kommen. Es war auch teilweise hast du tagelang, ich hatte damals die Frankfurter Rundschau abonniert, war überhaupt nichts über die Eintracht drin. Also die Bild-Zeitung und als es dann noch die Abendpost-Nachtausgabe gab, das waren vermeintlich die einzigen Zeitungen, die wirklich täglich über die Eintracht berichtet haben. Während Frankfurter Rundschau und FAZ, da war die Berichterstattung freitags. Samstags dann nicht mehr, weil samstags war das Spiel und dann am Montag der Rückblick zum Spiel. Und vielleicht nochmal, je nachdem, was am Wochenende passiert ist, vielleicht nochmal Dienstag nochmal eine Hintergrundstory. Ansonsten Mittwoch, Donnerstag, wenn wir nicht im Europapokal waren, war gar nichts über die Eintracht drin. Und heute hast du allein in der Online-Ausgabe der Rundschau, ich glaube, pro Tag mindestens 3 Artikel über die Eintracht, die aber dann auch wirklich so geschrieben sind, so nach dem Motto, oh, wir müssen uns jetzt irgendwas aus den Fingern ziehen, ja.
Ja, es ist durch das Internet und dass man dauernd eben Artikel bringen muss und ja auch irgendwie als Fan auch Artikel erwartet, ja, da muss man schon wirklich sich manchmal überlegen, wie wenig inhaltsvoll irgendein Artikel ist. Also ich meine, ich lese ja auch alles so ziemlich über die Eintracht, was man lesen kann und so irgendwie der Informationsgewinn ist doch eigentlich sehr, sehr gering meistens.
Mhm, ja.
Und ich meine, früher hast du dir halt auch montags, wenn du jetzt nicht beim Spiel warst, hast du dir jetzt von der Tageszeitung oder beim Kicker, hast du ja dann auch die Artikel gelesen, um zu wissen, wie das Spiel war.
Mhm. Richtig,
das macht
richtig.
Ja heute auch nicht mehr.
Nee,
du weißt, wie das Spiel war.
Ja, genau.
Aber das Zeitung überhaupt so mit Spielverlauf und so das groß schreiben, ich meine, du machst es vielleicht höchstens irgendwie, um deine eigene Meinung nochmal zu bestätigen oder vielleicht auch das Gegenteil lesen zu wollen oder sonst irgendwas von irgendwelcher Einschätzung. Also es geht ja quasi nur noch um eine Interpretation des Spiels und nicht mehr um den Spielverlauf.
Richtig, um jetzt nochmal, genau, dass du dann auch wirklich eine Zeitung gelesen hast, den Spielbericht. Also so, ich sag jetzt mal, ich habe jetzt seit dem 19. Mai die Tore vom Pokalendspiel 500 Mal gesehen. Ja, lass es 420 Mal gewesen sein. Und so habe ich dann 1981 nach dem Pokalsieg gegen Kaiserslautern, ich würde sogar sagen 1988 nach dem Pokalsieg gegen VfL Bochum, habe ich dann entsprechend häufig diesen Kickerspielbericht gelesen von dem Spiel. Also ich glaube sogar, nee, das Pokalendspiel 88 habe ich auf Videokassette aufgenommen. Aber 81 hatte mir definitiv noch keinen Videorekorder. Und da habe ich bestimmt den Montagskicker nach diesem Pokalfinale, da habe ich den Spielbericht also bestimmt auch 100 Mal gelesen, ja. Das heißt, eigentlich machst du genau dasselbe, es ist nur eine andere Form des Konsums.
Ja. Yeah.
Und jetzt gehst du auf YouTube und hast du teilweise mit chinesischen und tibetanischen Kommentatoren, also ich bin auch schon diverse Sprachen durch, was das Gacinovic-Tor, also wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich befähigt wäre, schnell Sprachen zu lernen, ja, wenn ich dafür ein Talent hätte, könnte ich das Gacinovic-Tor jetzt schon in diversen exotischen Sprachen nachplappern.
Wenn es noch Wetten, das geben würde, klänge das nach einer interessanten Wette.
Genau, wenn ich denn das könnte. Kann ich nicht. kommen wir zur Eingangsfrage. Du hast also jetzt die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen. Ich will jetzt mal den Spannungsbogen ähnlich hochtreiben wie mit dem Täfelchen früher bei der Sportschau im Ersten. Von dem Spiel gesehen, das nicht 0-0 ausgegangen ist. Wie hast du das erlebt?
Deswegen ist es fast umso merkwürdiger, dass ich so weit ausgeholt habe. Ich habe es eben nicht so gesehen, das war nur mein Plan gewesen. Ich wusste natürlich, dass man muss ja dann mittlerweile, wenn du sowas machen willst, musst du ja an alles denken, mit Toralarm ausstellen, in diversen Apps und sonst was. Und ja, nicht irgendwie blöd im Internet surfen, weil kann ja auch, keine Ahnung, bei spiegel.de gleich gerade das Ergebnis oben eingeblendet sein und sonst was. Musste man irgendwie die Füße stillhalten und es wurde dann zunichte gemacht durch eine Nachricht, die ich bekommen habe mit langsam wird mir die Eintracht unheimlich, Pünktchen, Pünktchen. Das war ungefähr in der vielleicht 30., 35. Minute oder so. Oder zur Halbzeit, ich weiß es nicht mehr. Und natürlich muss man dann nachgucken. Und dann sieht man, dass es 3-0 steht. Dann habe ich einen Ticker durchgelesen und konnte dann auch nicht mehr als, also dann habe ich so einen, naja, jetzt auch egal, und habe dann halt immer den Ticker aktualisiert, weil ich jetzt, wie gesagt, ja keine Lust mehr auf Livestream hatte. Und habe das dann so gesehen und habe danach mir nochmal, nein, ich habe mir danach gar nicht die Highlights angeguckt, weil die kamen gar nicht, bis ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe dann am selben Abend noch hier, also so um 10:30 abends, die erste Halbzeit Real Life geguckt und die zweite Halbzeit dann am nächsten Morgen. Und so habe ich das dann quasi mitbekommen. Also ich habe es aber in voller Länge dann im Endeffekt gesehen. Obwohl ich habe mir halt gedacht, ich finde halt auch ein Real Life-Spiel, wenn du das Ergebnis schon kennst und ungefähr weißt, was passiert, ziemlich unspannend und überraschenderweise war das auch selbst bei diesem 7-1 relativ unspannend.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also Real Life kickt mich auch nicht. Es sei denn, es ist natürlich so ein Highlight wie ein Pokalendspiel oder das Halbfinale gegen Schalke habe ich mir dann dreimal angeschaut und das Jovic-Tor dann nochmal 20 Mal. Aber es kickt eigentlich überhaupt nicht.
Ja, ich habe mir halt gedacht, beim 7:1, ich meine, da fallen ja genügend Tore und also wird es auch nicht langweilig und sonst was. Aber es war trotzdem, also ich ärgere mich jetzt nicht, weil jetzt auch nicht so viel Zeit, die man damit verbracht hat, aber trotzdem irgendwie hat es nicht gekickt, ja.
Wobei, das kannst du auch nicht pauschal sagen. Bei mir ging es mit Rom so. Ich hatte Rom aufgenommen auf RTL Nitro oder Nitro, wie das jetzt heißt. Das ist Free TV-mäßig, konnte ich das ja aufnehmen. Und habe diesen blöden Dazn oder The Zone oder wie du es nochmal nennen willst, Abo natürlich jetzt abgeschlossen. Und da kannst du es ja auch nochmal real live sehen. Und ich habe es mir tatsächlich auf RTL Nitro nochmal in voller Länge angeschaut und nochmal auf The Zone in voller Länge angeschaut. Weil das war so ein magischer Abend, wenn du im Stadion warst. Das war 90 Minuten lang Dauergänsehaut. Und da wirst du einfach diese ganze Stimmung und dieses ganze Drumherum. Da geht es weniger um das Spiel, sondern diese 90 Minuten Stimmung wirst du nochmal einhauchen. Und die Kommentatoren sind da auch ziemlich ausgeflippt. Also bei Nitro müsste ich jetzt, ich hoffe, jetzt ist den Namen jetzt richtig hinbekommen, der Markus Hagemann, glaube ich, und der Steffen Freund. Der jetzt mit der Eintracht nicht so viel zu tun hat als ehemaliger BVB-Spieler, die dann sich wirklich nach dem Spiel abgeklatscht haben, weil der Hagemann dann gesagt hat, das ist hier, also sowas Geiles, das ist ja für mich das Frankfurter Waldstadion, also weil das Wort Commerzbank Arena nicht in den Mund nehmen wollte. Das heißt für mich Waldstadion und darauf hat der Steffen Freund, der neben ihm saß, voll auf die Schulter geklopft. Recht hast du. Also irgendwie, die sind da richtig schön mitgegangen, wo du denkst, denn so als Frankfurter, normalerweise bekommst du ja gerade vor den Medien die ganze Zeit aufs Maul, weil du ein scheißgrauer Prügelverein bist. Da ist das natürlich, dann sitzt du da mit offenem Mund und denkst du, wie geil, ja, wie geil. Weil bei Sky, wenn du Kalmund und sowas, das ist ja unerträglich geworden. Und DAZN, die hatten einen Co-Kommentator, das war irgendwann mal ein Spieler von Ingolstadt. Und der hat mal gemeinsam mit Danny da Costa gespielt. Und wie es der Zufall so wollte, manchmal werden die Geschichten ja schon im Vorfeld perfekt geschrieben, hat Danny da Costa das erste Mal in seiner Karriere oder das erste Mal, dass er überhaupt Fußball spielt, zwei Tore in einem Spiel geschossen. Und ausgerechnet sein ehemaliger Mannschaftskamerad von Ingolstadt saß dann auf der Tribüne und hat natürlich auch abgefeiert. Aber das war nochmal so, wo ich gesagt habe, so Real-Life-mäßig. Das war nochmal erträglich, um einfach diesen Abend zu verdauen, weil das war für mich die Fortsetzung des Pokalfinales gegen Berlin, dieses Rom-Spiel. Das war also unglaublich und jeder, der im Stadion war, sagt, bestätigt das auch. Das war ein Highlight im Eintracht-Leben. Absolut. Und dann guckst du jetzt nochmal mit anderen Augen an. Und dieses 7:1 gegen Düsseldorf, man möge uns schlagen, war selbst live ja dann schon, weil Düsseldorf wirklich so schlecht war. Live war das ja schon langweilig. Ich habe einfach nur gehofft, dass Luka. Ich hatte schon in der ersten Halbzeit gehofft, dass Luka Jovic einen Hattrick macht. Das hat dann nicht geklappt. Und da habe ich in der zweiten Halbzeit gehofft, dass der Luka Jovic einen Hattrick macht. Das hat dann geklappt. Und das war für mich eigentlich noch so die einzige emotionale Geschichte mit dem Spiel, wo ich dann noch dabei war, dass einfach Luka Jovic diesen blöden lupenreinen Hattrick macht. Aber letztendlich war das Einbahnstraßenfußball. So schön das war, da hatten wir keinen Gegner.
Ja, also ich glaube ja, wahrscheinlich ist zum einen wahrscheinlich auch noch ein Unterschied, ob man selbst im Stadion war oder nicht. Und je nachdem, wie man das Spiel im Stadion erlebt hat, also du hast ja gerade schon angedeutet, dass es jetzt ein Unterschied zwischen Düsseldorf und Rom war, dass du halt mit einem Real-Life quasi deine Gefühle zurückholen kannst. Und so wird es ja auch beim Pokalfinale gehen. Und wenn eben die Gefühle nur Standard waren, relativ Standard, was man halt beim so 7:1 hat, ne, dann kriegst du das halt auch nur zurück. Jetzt für mich, der jetzt halt nicht im Stadion Düsseldorf, gegen Düsseldorf war, ist es wahrscheinlich dann eben es war irgendwie ein relativ normales Fußballspiel mit vielen Toren. Obwohl, mir ist aber trotzdem aufgefallen, dass in der ersten Halbzeit hat die Düsseldorfer schon, waren sie zumindest zweimal vor dem Tor, wo es gefährlich war oder hätte werden können.
Richtig, ja.
Wenn die das, und das ist schon, ja, da kannst du schon ein bisschen so ein krass hätte, wenn und sonst irgendwie. Da jemand getroffen, wie das dann, ob das dann wirklich anders ausgegangen wäre. Ich glaube jetzt nicht, natürlich wäre es dann nicht 7:1 ausgegangen. Ja, wäre schon interessant zu wissen irgendwie. Aber ja, es war, also ja, war cool. Hat mich natürlich Hatte aber auch kein Scheiße, ich bin hier so stark Gefühl. Also natürlich habe ich das immer ein bisschen, aber es war jetzt, ich habe mich gefreut und ich habe gehofft, dass sie immer noch mehr schießen und mehr schießen. Und ja, aber ich habe jetzt extra gar nicht nachgeguckt, weil ich das für unser Gespräch aufheben wollte. War das, also ich hatte überlegt, wann der letzte größere, höhere Sieg war in der Bundesliga. Und bin selbst in meinem Kopf nur bis zum 9-2 gegen Bremen gekommen. Gab es was dazwischen oder war es der
Ja,
letzte?
seit dem 9 zu 2 gab es nochmal ein 7 zu 2 gegen Waldhof Mannheim. Und ich sag jetzt mal, ich glaube, das ein oder andere 5 oder 6 zu 0 war auch mal dabei. Da müsstest du
Ja,
mich
aber
ja.
nicht, also, aber vom Torabstand quasi war es das letzte Mal Bremen das höchste. Also noch höher.
Würde ich jetzt auch sagen. Ja, weil nach Bremen war eigentlich nur noch das 7 zu 2 gegen Mannheim. Und Lodz war UEFA Cup, das war ja 9 zu 1, glaube ich.
9 zu 0, 30. September
Das war 9 zu
1992.
0, hat Lodz kein Tor geschossen?
Nein. 4 Tore, Yeboah, 3 Kruse, 1 Uwe Bein, 1 Uwe Rahn. Es war mein allererstes Spiel gewesen.
Ah, dann okay, dann bist du sicher, dass Lodge kein Tor geschossen hat. Aber das Hinspiel ging, glaube ich, 2 zu 2 aus. Also in
Ja,
Lodge.
und Lodz hatte 2-0 geführt. Das Spiel gibt es auch noch Zusammenfassung bei YouTube.
Oh, okay.
Also beide Spiele. Und da bei dem 9 zu 0, da war ich sowas von dankbar, dass man weiß, ich hatte nie eine Aufzeichnung von dem Spiel. Allererstes Spiel und so weiter. Ich hatte es mal auf Videokassette gehabt und irgendwann überspielt. Und natürlich habe ich so krass gefreut, als dann bei YouTube zumindest die Tore mal kamen. Aber das, ja, da war ich da. Und das Hinspiel war ziemlich eng. Also da haben wir verdient 2-0 zurückgelegen und nur noch 2-2 gespielt. Ja, im Rückspiel war es dann leichter.
Ja. Aber in der Liga war es dann wirklich nur noch dieses Spiel gegen Waldhof Mannheim und das war dann 7 zu 2 dann.
Ja,
Das
wir waren
heißt.
da auch da. Also ich meine, das ist ja auch, also das war da auch zu einer Zeit, wo, also sagen wir mal so, da kann jetzt nicht jeder behaupten im Stadion, da
Also
war ich dabei oder gegen Mannheim.
ich weiß, dass ich nicht da war, weil ich an dem Tag, das habe ich sogar schon ins Eintrachtforum geschrieben, an dem Tag hatte mich meine Freundin zu einem konspirativen Anarcho-Treffen mitgeschleppt. Und da bin ich dann immer raus ans Auto. Ich habe dann gesagt, ich muss noch eine Zigarette rauchen. Oder man durfte ja noch, egal wo man war, man hat ja, also es waren dann keine Zigarettenpausen, dass du
Ja.
rausgegangen bist, so wie heute, sondern man hat da geraucht, wo man ist. Also es gab kein, ich gehe mal raus, eine Zigarette rauchen, sondern du hast dann da geraucht, egal ob du jetzt bei Nichtrauchern warst, in der Kneipe oder beim Italiener, du hast halt dort geraucht. Also jetzt für die jungen Zuhörer vielleicht, so war das früher. Das heißt, ich musste ja irgendwie. Das war so ein Anarcho-Treffen. Ich glaube, da ging es. War das so die Stadtbahn Westzeit? Stadtbahn West war Werder Bremen, weil an dem Tag, das weiß ich, war die große Anti-Stadtbahn-Demo in Wiesbaden. Und ich hatte Gewissensbisse. Fahre ich nach Wiesbaden oder gehe ich ins Stadion? Und ja, freue mich eigentlich seit über 30 Jahren, dass ich ins Stadion gegangen bin. Es hing aber tatsächlich im Stadion auch von Leuten, die auch die in diesem Gewissenskonflikt waren, hing also massig Anti-Stadtbahn-Transparente. Und an dem Tag haben wir dann 9 zu 2 gewonnen. Grüße an die Leute, die in Wiesbaden waren. Und da war das einfach nur so ein Treffen. Und man hat jetzt so in der Szene nicht unbedingt zugegeben, dass man jetzt fußballverrückt ist, was ich natürlich war. Und hab dann immer so gesagt, oh, ich muss mal raus, ans Auto und sowas. Dann bin ich ans Auto, Radio angemacht und ich muss dazu sagen, das war eine Zeit, wo Eintracht Frankfurt jetzt nicht unbedingt den besten Namen in der Liga und auch nicht in der Stadt hatte. Also es stand irgendwie für Graupenfußball. Da hat dann, ich müsste
Ganz,
jetzt,
ganz
ja?
kurz nochmal, war das jetzt das Mannheim oder das Bremen-Spiel?
Mannheim, das Mannheim-Spiel. Also
Okay.
Bremen war ich im Stadion, definitiv, weil wie gesagt, da war an demselben Tag war die Demo gegen die Stadtbahn West in Wiesbaden und ich habe mich dann für Stadion entschieden. Und
Ah, okay.
Mannheim, das war trist im November, sage ich jetzt mal, also in meiner Erinnerung. Und das war auch eine ganz, ganz triste Mannschaft. Da muss man dazu sagen, dass das zu der Zeit war. Also ich habe jetzt die Mannschaftsausstellung nicht im Kopf, da müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich glaube, das war dann so mit Josef Sarocka und weiß der Teufel was, wo du samstags ins Stadion gegangen bist und hast gedacht, oh mein Gott, was tue ich mir hier an? Und ich meine, wir waren ja zu dem Zeitpunkt nie abgestiegen, aber es war schon so gefühlte zweite Liga, diese ganze Truppe war ein bisschen albern. Und wir hatten einen totalen Eishockey-Hype zu der Zeit. Das heißt, die Eissporthalle war relativ neu, die Eintracht war gerade in der Bundesliga aufgestiegen und es war eigentlich en vogue, zum Eishockey zu gehen. Und da war Party und da war Stimmung und du warst am Geschehen dran und nicht in dem blöden alten Waldstadion, wo du gefühlt 100 Meter weg bist vom Spielfeld. Und das war so die Zeit, wo dann, wenn freitags abends Eintracht Eishockey war, du samstags im Stadion gegangen bist und mit den Leuten, mit denen du im Stadion warst, über das Eishockeyspiel zu reden, während des Eintracht-Spiels. Wo du einfach gesagt hast, oh, gestern geil, so, weißt du, ich war die Josef Sarocka oder keine Ahnung, wer da noch bei der Eintracht gespielt hat, der Harald Krämer oder was, ja. Die haben da unten sich halt abgegurkt und du hast dann da im F-Block gestanden, hast die ganze Zeit über Eishockey geredet. So, das war diese Zeit, die ich so in Erinnerung habe. Und da hat dieses Ergebnis, dieses Spiel überhaupt nicht reingepasst. Ja, also es war einfach, gegen Waldhof Mannheim hast du zu der Zeit bestenfalls 1:1 gespielt. Und ich bin dann ins Autoradio gegangen, mach an und ich habe jetzt keine Torfolge. Auf jeden Fall ging das dann 7:2 aus und war völlig fassungslos. Ich konnte es überhaupt nicht glauben, wie diese Gurkentruppe, und wir waren ja quasi, Waldhof Mannheim war mit uns auf Augenhöhe, wie unsere Gurkentruppe so einen Gegner 7 Tore einschenken kann, weil es hat überhaupt nicht in diese Zeit reingepasst. Und da habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder, wenn die Eintracht ein Heimspiel hat, zumindest bei Auswärtsspielen lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber ich werde nie wieder, wenn die Eintracht ein Heimspiel hat, irgendwie zu irgendwelchen Treffen, Meetings oder sonst was gehen, da habe ich keinen Bock drauf. Und das habe ich relativ gut durchgehalten.
Ich habe jetzt mal gelunzt.
Ja.
Unser Joker hat gar nicht gespielt.
Okay, wer hat denn da gespielt?
Karl, Berthold, oh. Körbel. Ich lese es jetzt gerade so vor, wie so 80er-Jahre Stadionsprecher, merkst du?
Ja,
Karl, Berthold, Körbel, Falkenmeier, Groth, Müller, Sievers, Trieb, Krämer, Hettrick, Svensson, Topolik.
Ach, die Truppe war gar nicht so schlecht. Okay, gut. Siehst du, so wird die Erinnerung verklärt. Ich hatte Josef Sarocka in Erinnerung. Dann kam der später.
Und Dieter Schlindmann hat bei Mannheim gespielt.
Ah ja, unser Held. Schlindmann auf Frank Schulz.
War am 10. November 84.
Na, dann habe ich aber wenigstens, dass es ein grauer Novembertag war, dann habe ich das wenigstens in Erinnerung.
Ja, Rückspiel haben wir 3:1 dann verloren.
Ja, übrigens, weißt du, wie das Rückspiel bei Bremen ausging? Nach dem 9:2, das war in der Hinrunde, wie wir dann in Bremen gespielt haben?
Wahrscheinlich nicht gewonnen.
2:1 verloren. Ja. Da kannst du jetzt eigentlich schon Wetten abschließen, wie das Rückspiel in Düsseldorf ausgeht. Egal, wo die Düsseldorfer bis dahin stehen.
War das das Jahr, wo Bremen dann abgestiegen ist? Oder war das?
Nee, das war das Aufstiegsjahr von Bremen. Da waren die gerade Aufsteiger.
Oh, ja. Ah, okay.
Die sind, da kann ich mich auch gut dran erinnern, die sind, als wir UEFA-Cup-Sieger geworden sind, sind die abgestiegen. Da haben wir nämlich hier, ich glaube, war das schon nach dem UEFA-Cup-Endspiel? Dieses UEFA-Cup-Endspiel war ja quasi noch, da lief ja noch die Bundesliga-Saison weiter, aber ich glaube, das war vorm UEFA-Cup-Endspiel gegen Gladbach, hatten wir das Heimspiel gegen Werder Bremen. Also ich sag jetzt mal April 1980 herum. Und Bremen hatte 2:0 geführt und waren auch klar besser. Und wir haben die, glaube ich, in den letzten 10 Minuten abgeschossen. Und eingewechselt wurde ein Christian Polkert. Ich werde diesen Namen nie vergessen. Und jeder, der im Stadion war, wird diesen Namen nie vergessen. Und das Lustige war, ja eben, weil du wahrscheinlich nicht im Stadion warst in der Zeit, aber alle, die im Stadion waren, werden diesen Namen... eben. Und wer diesen Namen Christian Polkert...
Entschuldigung.
Ja, ist halt die Schande der späten Geburt. Und alle, die im Stadion waren, werden diesen Namen Christian Polkert nicht vergessen, weil Christian Polkert, der hat in seiner Vita, der ist in der 89. Minute eingewechselt worden. Erste Ballberührung, zieht er irgendwie aus 20 Metern Volley ab und das Ding landet im Tor und wir haben 3:2 gewonnen. Und dieser Christian Polkert, der hat in seiner ganzen Karriere 2 oder 3 Minuten Bundesliga-Fußball gespielt und ist der Einzige, der mit diesen 3 Minuten ein Tor geschossen hat. Ich glaube, also Christian Polkert ist einer, das dürfte der einzige Bundesligaspieler sein mit dieser Einsatzzeit, nämlich mit diesen 3 Minuten, der müsste einen Wikipedia-Eintrag haben. Können wir mal gucken. Und deswegen vergesse ich, ja, der war dann, keine Ahnung, der war dann einfach weg wieder. Oder so, ich habe keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Also ich bin jetzt, klicke jetzt hier gerade so halb auf der Couch und bin jetzt zu faul, mich an die Tastatur zu bewegen, um da mal zu gucken. Aber ich könnte mir vorstellen, Wikipedia kann man das sehen. Und das ist natürlich phänomenal, weil da kann er auch irgendwie stolz drauf sein. Er hat 3 Minuten Bundesliga gespielt und hat da ein Tor geschossen. Das war sogar das Siegtor dann für die Eintracht. Und aufgrund dieses Tores ist dann Werder Bremen abgestiegen. So, und ich könnte mir sogar, ja?
Ich habe den Wikipedia-Eintrag, den müsstest du mal überarbeiten, wenn du Zeit hast.
Ja.
Also ist nicht sehr ergiebig. Volkert spielte sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff. Seine Karriere begann bei Blau-Weiß Frankfurt.
Blau-Weiß Frankfurt? Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Bis 1983 spielte er dann für Eintracht Frankfurt. Mhm. Und kam dabei zu einem Bundesligaspiel.
Mehr steht da nicht drin, oder was?
Für die er von 83 bis 85 spielte, absolvierte er dann noch 10 Bundesligaspiele und 14 Zweitligaspiele.
Ach, der hat für die Kickers hat er noch Bundesliga gespielt.
Oh. Und dann, dann Rot-Weiß Frankfurt bis 92 und dann hat er seine Karriere. War noch bei SG Höchst, Viktoria Kelsterbach und dann seine Karriere 1995 beim SV Rupertsheim ausklingen lassen.
Okay. Also, ich würde jetzt mal sagen, es kann natürlich sein, dass er bei den blöden Kickers tatsächlich nochmal gespielt hat. Ich hätte tatsächlich schwören können, das waren die einzigen 3 Minuten gewesen. Ich gehe jetzt mal auf Eintracht-Archiv und guck mal, wann er eingewechselt worden ist. Das war Spielzeit 79-80. 79-80 haben wir es. Und dann können wir erstmal auch mal feststellen, waren wir da schon UEFA-Cup-Sieger oder waren wir das noch nicht?
Bei Eintracht.de gibt es einen Artikel über ihn mit One-Hit-Wonder.
Ja, sehr schön. So, wir hatten das erste Endspiel Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern. Ach, dann war das Bayern-Spiel. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. Das war tatsächlich am 17.05.1980. Das war also und am 21.05. war das UEFA Cup Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Also Samstag haben wir gegen Bremen gespielt und Mittwoch war dann das Grande Finale gegen Borussia Mönchengladbach. Und Polkert ist eingewechselt worden in der 90. Minute für Norbert Nachtwey. Und hat dann in der 90. Minute das Tor geschossen. Ist das geil. Und er hatte jetzt, also zumindest für die Eintracht, nur diese 2-3 Minuten gehabt. Und hier steht auch beim Eintracht-Archiv, dass er von 1983 bis 85 bei Kickers Ochsenbach war. Ist natürlich die Frage, ob er da in Bundesliga war. 83 bis 85. Wann war denn die Ochsenbacher das letzte Mal in der Bundesliga?
Ich glaube 83, 84, oder?
Ja, dann waren die da. Ja, aber ich gehe jetzt nicht auf Kickers-Archiv, um das zu überprüfen, ob er da nochmal gespielt hat. Also es wäre schön gewesen, wenn er dann keinen Bundesliga-Einsatz mehr hätte. Aber ich befürchte, dass er für die nochmal gespielt hat. Aber ich sag mal, in der Vita ist das natürlich geil. 3 Minuten für die Eintracht oder 2 Minuten für die Eintracht gespielt und das Siegtor geschossen.
Noch bei Eintracht.de steht noch der interessante Fakt, dass er ein bisschen wie drücken sie es aus durcheinander war, weil er zum einen auf der Bank gesessen hat und wusste, es könnte mein erstes Bundesligaspiel werden und zum anderen hatte er 3 Tage nach dem Spiel seine kaufmännische Prüfung gehabt.
Und ich habe dir gerade gesagt, 3 Tage nach dem
Spiel. Kaufmännischen Angestellten, 3 Tage darauf.
Wo dann das UEFA-Cup-Endspiel gegen Gladbach war. Also es war ja dann auch 3 Tage später. Oder 4 Tage später war dann das Endspiel gegen Gladbach. Ja, das war dann immer eine Woche. Sehr geil. Ja, also Christian Polkert. Also alle, die damals im Stadion waren, ich guck mal nach, wie viel waren denn das damals im Stadion? Nicht allzu viele. Ich würde jetzt mal blöd schätzen, 22.000. Und es waren aber tatsächlich nur 16.000, muss man sich mal vorstellen.
Gegen Vítězslav Lodž waren damals, glaube ich, auch nicht mehr als 14 da.
Ja, UEFA also Cup hatten wir immer relativ wenig Zuschauer.
Es gibt, ich habe das irgendwann mal gelesen, das ist einer von den Fakten, die ich dann immer versucht habe, nochmal rauszufinden, weil ich das sehr interessant fand. Es gab mal irgendwann eine Untersuchung, so amerikanische, mit NFL oder so, die ging um irgendein berühmtes Super Bowl-Spiel oder sonst was, ich weiß es nicht, irgendwo eine verrückte Wendung war oder sonst was, kann auch ein normales Footballspiel gewesen sein. Auf jeden Fall gibt es da so eine Untersuchung, dass laut Umfragen wohl ungefähr 500.000 Leute im Stadion sein mussten, weil jeder irgendwie behauptet, bei dem Spiel dabei gewesen zu sein. Was natürlich nicht stimmt. Und dass sich wirklich Leute irgendwie, weswegen ja auch Lügendetektoren nicht funktionieren und so, bei manchen Sportereignissen sich so eingeredet haben in ihrer Vita, dass sie dabei waren, dass sie mittlerweile selbst davon so überzeugt sind, dass kein Lügendetektor da irgendwie anspringen würde.
Wie geil.
Okay. Und sich so quasi so eine eigene Geschichte ausgedacht haben dazu. Und ich meine, wenn man sich diese ganzen, wenn man so ansieht, wie wenig Zuschauer früher im Stadion waren, dann ist es schon, da kann man sich vorstellen, dass es ab und zu so ist.
Ja, es ist nachvollziehbar, in der Tat. Also jetzt, wenn du jetzt ins Stadion gehst und sagst, hier Christian Polkert, dann sagen dann 20.000, dass sie dabei waren, und es waren aber nur 16.000 im Stadion. ich kann das nachvollziehen.
Ja.
Aber ich war tatsächlich, also das rede ich mir nicht ein, da war ich wirklich im Stadion.
Ich glaube dir ja auch. Ich wollte das jetzt nicht gesagt, weil ich denke, dass du.
Nein, ich sag mal, Christian, aber wenn ich im Stadion war, der kann mit dem Namen Christian Polkert auch nichts anfangen. Aber davon gehe ich auch aus.
Dann machen wir mal im Stadion eine Umfrage, wer Christian Polkert kennt.
Ja, genau, könnten wir machen. Und dann wirst du im Prinzip, das ist jetzt. Oh Gott, wie lange ist das her? 38 Jahre? Das ist jetzt 38 Jahre? Also macht schon mal keinen Sinn, 35-Jährige zu fragen.
Übrigens, wo ich gerade noch die Statistik zu Waldhof Mannheim offen habe, das ist, kann man auch schön sagen, wie gern, so wie es Fußballkommentatoren gerne machen. Wir sind seit 30 Jahren gegen Waldhof Mannheim ungeschlagen. Das ist wahr.
Und du, das, ich sag ja? dir, ich sag ja, das müsste,
20, um's ehrlich zu sein.
Das aber müsste ja sogar stimmen, weil auch in der zweiten Liga, wir hatten ja beim letzten Mal unseren großen Saisonrückblick, da hatten wir dann zu Hause gegen Waldhof Mannheim
4-1, und das war das letzte Spiel.
Das war das letzte Spiel gegen Mannheim, und wir haben ja in Mannheim, also in der zweiten Liga, glaube ich, auch immer irgendwie gewonnen gehabt. Also ich kann mich an kein Spiel in Mannheim in der zweiten Liga erinnern, wo wir nicht als Sieger vom Platz sind und zu Hause schlechtestenfalls vielleicht mal unentschieden. Aber in der Bundesliga stimmt das tatsächlich, ja. Das ist ja geil, wir sind seit 30 Jahren ungeschlagen gegen die.
Ja, das wird ja gerne bei irgendwelchen Fußballspielen, das liebe ich so, wenn am zweiten Spieltag, ja, dann gesagt wird, die Eintracht hat seit 3 Monaten zu Hause nicht mehr gewonnen. Weißt du, wenn da solche Statistiken kommen und du dir überlegen musst, okay, wir haben jetzt August, Juli haben sie nicht gespielt, Juni haben sie nicht gespielt, also Mai.
Ja.
Da haben wir auch unser, weißt du,
könnte hinkommen. Ja.
Ja. Nee, ja.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja. Und deswegen wollte ich das mal mit Mannheim anbringen. Also, falls es mal einen schlecht geht, sich erinnern, wie lange wir nicht mehr gegen Waldhof Mannheim verloren haben. Das ist genauso wie irgendwie, wenn irgendwie Eintracht hat seit 30 Jahren, das hast du echt ab und zu gesagt, nicht mehr in. Was ist denn so, es gibt so Gegner, auf die trifft man halt ab und zu. Was ist denn da zum Beispiel?
Aber gegen die wir eine schlechte Bilanz haben.
Ja, das ist, keiner, es ist zum Beispiel, ich meine,
also ich könnte mir vorstellen, du hast ja jetzt bei Uerdingen, hast du jetzt so einen russischen Investor drin. Also, dass der vielleicht mal irgendwann in 5 Jahren, 6 Jahren ist Uerdingen vielleicht wieder in der Bundesliga. Und dann wäre die Schlagzeile, die Eintracht hat in Uerdingen seit 45 Jahren nicht mehr gewonnen. Und da würde ich jetzt auf Anhieb sagen,
Düsseldorf ist wahrscheinlich auch gerade ein gutes Beispiel.
Düsseldorf ist der erste Heimsieg gegen Düsseldorf seit, ich glaube, 5 Jahren, ne?
Und sowas wird echt, oder ich meine, wir haben zum Beispiel gegen Köln, wenn du jetzt so die Erstliga auch immer nimmst, haben wir viel weniger Spiele als gegen Bayern. Weil Köln halt, weil wir uns halt auch oft von der Liga her verpasst haben. Ne?
Ja, ja.
Mal sind sie unten, mal sind wir unten. Mhm.
Wir haben, glaube ich, nur eine, wir waren wirklich nur, ich glaube, eine gemeinsame Zweitligasaison haben wir mit Köln. Und ich meine, wir haben ja ein paar Zweitligasaison leider Gottes auf dem Buckel. Also ich müsste jetzt lügen, jetzt mal ganz kurz nachrechnen. Erster Abstieg 96, das waren dann 2 Jahre. Der zweite Abstieg war dann nach Magath. Das waren auch nochmal 2 Jahre. Dann hatten wir ein Jahr unter Friedhelm Funkel und ein Jahr Armin Fee. Wir haben 6 Jahre zweite Liga. Und Köln hat, glaube ich, auch schon 6 oder 7 oder haben sie sogar schon 8 Jahre zweite Liga. Und wir waren 6 Jahre Köln, sage ich jetzt auch mal 6 Jahre, wobei das bei Köln nicht stimmen kann. Die haben, glaube ich, schon mehr auf dem Buckel. Und wir haben nur ein einziges Jahr, glaube ich, in der zweiten Liga gegen Köln gespielt. Kann man nachgucken. Aber ich kann mich jetzt an nicht viel Zweitliga-Duelle gegen Köln erinnern.
Es war aber, dass ich kann mich, also mir fallen momentan 2 ein.
Okay.
Das ist ein Auswärts- und ein Heimspiel.
Ja, das würde hinkommen. Ja,
das sprechen. Zum einen war Friedhelm Funkel Trainer von Köln.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, am zweiten Spieltag, zweiter oder dritter oder irgendwie relativ am Anfang, 4-1 in Köln verloren.
Ja.
Ganz, ganz übel.
Ja.
Ich kann mich an ein anderes Spiel von Köln erinnern, als wir 1-0 gewonnen haben. Und Ari Valent getroffen hat.
Ja, und Podolski. Und Wasowski, die Podolski komplett abgemeldet hatte, der dann auch ausgewechselt wurde.
Genau.
Das war ein und dieselbe Saison.
Beide aufgestiegen.
Ich würde sagen, das war die einzige gemeinsame Zweitligasaison. Also man möge mich korrigieren, aber ich kann mich bis auf diese eine Saison an keine Spiele gegen Köln der zweiten Liga erinnern. Wir hatten dann mal, als die Kölner das erste Mal abgestiegen sind,
Wir haben zwei. Jetzt, ich glaube, als wir 4-1 verloren haben, ich glaube, das war die glorreiche Andermatt-Saison, wo wir nicht aufgestiegen sind, aber Köln.
Ja.
Und ich meine nämlich, dass wir hatten auch noch ein Unentschieden zu Hause gegen Köln in der zweiten Liga.
Mhm.
Irgendein 0-0 oder 1-1 oder
okay.
So. An 1-1, glaube ich.
Dann war das im Zweifel die Andermatt-Saison.
Ich habe da irgendwie gerade ist mir ein zweites Spiel eingefallen. Also muss es vielleicht 2 gewesen. Aber Nürnberg ist auch ein gutes Beispiel. Weil die verpassen wir auch häufig. Und die sind ja auch nicht so häufig in der ersten Liga wieder. Mhm. Da wird halt auch gerne gesagt. Ja.
Also ich weiß, bei Nürnberg, da müsste ich mich jetzt wahrscheinlich auch täuschen, wie gegen Köln. Bei Nürnberg, als wir das erste Mal abgestiegen sind, war Nürnberg drittklassig. Und als wir dann die Saison drauf und der Ermann traut gegen Nürnberg, das war, glaube ich, damit das erste Heimspiel, wo dann die Euphorie losging, haben wir 4-1 gegen Nürnberg gewonnen. Da war Nürnberg Aufsteiger aus der dritten Liga. Also in der Zweitligasaison haben wir auf jeden
Fall mit uns aufgestiegen.
Und die sind dann sogar mit uns aufgestiegen. Stimmt. Wir hatten ja. Du hast recht, die sind mit aufgestiegen. Wir hatten nämlich dann beide FIAC Intercom als Trikotsponsor. Genau. Weil FIAC, für die jüngeren Zuhörer, war der Vorläufer von O2, glaube ich. Die hatten nämlich den Plan gehabt, alle 3 Aufsteiger zu sponsoren, und Freiburg war der dritte Aufsteiger, die hatten aber schon einen Sponsor, da kamen die nicht drauf. Und aber Nürnberg und Frankfurt hatten dann FIAC Intercom. Der allwissende Eintracht-Fan weiß dann, wie es am Ende der Saison ausging. Freiburg blieb drin und Nürnberg nicht. Ich kürze das mal ab. Und dann müssten wir jetzt mal gemeinsam überlegen, haben wir dann nochmal gegen Nürnberg in der zweiten Liga gespielt? Da bin ich jetzt auch überfragt. Weil in der Saison, in der Zeit, wo die Nürnberger eigentlich in der Bundesliga fast schon etabliert waren und ja sogar den Pokal geholt haben, das war unsere Zweitliga-Zeit, ne, wo die Nürnberger halbwegs gut waren in der Bundesliga. Da waren wir eher in der zweiten Liga, glaube ich.
Ich glaube auch wirklich, dass wir die alle so verpasst haben.
Ja.
Ja, also, Nürnberg war 2000, die haben uns ja noch im Halbfinale rausgeschmissen.
Ach, da waren wir gemeinsam in der
Also,
Bundesliga, richtig. Da waren wir
ja.
aber, ach nee, wir waren, nee, da waren wir auch schon 3 Jahre in der Bundesliga, stimmt. Wir sind ja als Aufsteiger ins Pokalfinale gekommen und da war das ja unser zweites Jahr unter Friedhelm Funkel in der Bundesliga, wo wir dann Nürnberg verloren haben. Stimmt, ja.
2007 hat Nürnberg den Pokal geholt, ja.
Genau, richtig.
Und der VfB Stuttgart wurde deutscher Meister. Das ist auch nur 11 Jahre her.
Ja, aber das sind so, das wird diese Konstellation Stuttgart, Deutscher Meister, Nürnberg Pokalsieger, das wirst du nicht mehr oft in der Bundesliga erleben in einer Saison.
Wahrscheinlich nur alle Jubeljahre mal.
Ja, wahrscheinlich. Also auch die Jubeljahre, dass so ein kompletter Underdog auch den deutschen Meister im Finale schlägt. Also, wann war denn das das letzte Mal? Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Aber es ist sehr selten.
Ja, ja, nee, ja, auf jeden Fall, ja, haben wir wieder ganz schön ausgeholt, aber ja, solche Statistiken gibt es immer wieder.
Ja, aber es ist der kausale Zusammenhang zu dem 7:1 gegen Düsseldorf. Ich meine, es ist ja
Ja, gut,
logisch, du
ja,
bist beim
verständlich,
9 zu
ja.
2, dann war die Frage, ist in der Saison Bremen abgestiegen? Und dann nein, die waren Aufsteiger, also mussten wir natürlich dann noch über die Abstiegssaison von Bremen reden. Dann bist du automatisch bei Christian Polkert, automatisch, ja.
Musst du, musst du.
Also es hat alles einen roten Faden. Also denk jetzt nicht, dass wir jetzt hier dass wir hier so ein bisschen chaotisch sind, sind wir keineswegs.
Nee, nee, alles auch minutiös vorbereitet, dass es
Genau.
überhaupt so kommt. Ich meine, für den Laien mag es sich so anhören, als würden wir irgendwie abschweifen, aber nee, nee, das ist geplant.
Nein, das ist alles ein, das ist alles eins.
Weil wir vor der Sendung haben wir ja quasi 2 Stunden telefoniert und du hast gesagt, ich würde mal gerne Christian Polkert ins Gespräch
Wie
bringen.
machen wir das am besten? Ja,
Ja, wie machen wir
da
das?
könnten wir vielleicht über den Umweg, über das 9 zu 2, 2 Jahre später, vielleicht kriegen wir da einen Zusammenhang hin. Und jetzt sind wir sogar schon bei Nürnberg als Pokalsieger. Ich meine, ich finde, wir sind nicht schlecht, oder?
Nee, nee, hat alles Hand und Fuß, was wir hier machen.
So, und jetzt geht's ja weiter. Der Pokalsieger, der ist ja automatisch für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Und das ist ja der Grund, dass wir morgen, also ich denke mal, das geht heute Nacht noch online oder dann vorm Spiel, also entweder je nachdem, wann ihr das hört, dann auch heute, haben wir ja die nächste hoffentliche Zaubernacht gegen Limassol.
Ja.
Und es wird wohl so sein, das ist analog, du kannst dich auch daran erinnern, vor 5 Jahren, dass wir den Anspruch hatten und wir hatten ja dadurch, dass wir noch in der Qualifikationsrunde waren und ja noch dann gegen Porto gespielt haben, da hatten wir wirklich 5 Heimspiele. Also wir hatten das Quali-Spiel, wir hatten dann die 3 Gruppenspiele und wir hatten das Porto-Spiel und schon da war der Anspruch, dass wir A zu jedem Spiel eine Choreo haben und B in jedem Spiel die Choreo gesteigert wird. Und das ist übrigens auch der Plan für diese Saison. Das heißt, für morgen oder heute, je nachdem, gegen Limassol, soll die Choreo nochmal eindrucksvoller werden als gegen Lazio Rom. Jetzt ist natürlich doof, du kennst jetzt nur die Bilder. Kannst du dir das vorstellen, dass das noch zu toppen ist?
Ja, ist schon schwierig. Also, ich bin gespannt, was da kommen mag. Das war über 3 Tribünen, oder?
Das war, du wirst lachen, das waren, glaube ich, nur zwei. Es war die komplette Gegentribüne Nordwestkurve. Zwei
Ah, okay.
Tribünen.
Ja, man hat ja die ganzen Aufnahmen von der Haupttribüne
Ja,
gesehen. Also,
genau.
ja
Das,
gut,
ja, es war,
haben wir auch
fer
zwei Tribünen,
es war
ne?
fernsehgerecht. Das heißt, das könnte jetzt durchaus sein, dass die Ostkurve jetzt auch mit eingeplant ist.
Ja, also haben wir doch leicht beantwortet. Man kann es auch
Ja.
steigern.
Man kann steigern. Okay, gut, dann können wir das Thema eigentlich auch abhaken. Dann jetzt mal um mal eine rein sportliche Frage. Was ist so deine Vorstellung? Wird Adi Hütter total offensiv, also Rebic, Jovic und Alea, wird er das Komplettprogramm morgen anbieten? Oder was glaubst du?
Er wird mindestens einen von den dreien schonen.
Okay.
Da bin ich mir 100% überzeugt von. Wahrscheinlich nicht. Naja, gut, ich meine, Rebic hat letzte Woche pausiert. Ja, Allaire der hatte auch neulich pausiert, oder? War das gegen Rom gewesen?
Nee, gegen Rom hat er. Gegen Rom.
Aber der hat doch irgend, oder saß
Gegen
neulich irgendwo erstmal nur auf der Bank, oder?
Rom kam Rebic rein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Rebic für Jovic oder Allaire reinkam. Aber ich glaube, Rebic kam erst in der zweiten Halbzeit. Oder verwechsel ich das mit Hannover? Vielleicht verwechsel ich das mit Hannover. Ich weiß es jetzt. Nee, gegen Rom ist Rebic ausgewechselt worden. Nein, du hast recht. Also, er hat angefangen gegen Rom mit Rebic, Allaire, weil Rebic ist ausgewechselt worden und gegen Hannover kam Rebic rein. Das habe ich jetzt so ein bisschen gerade durcheinander gebracht.
Okay, ja, auf den ich, also ich glaube nicht, dass er alle drei starten lassen wird, weil dann doch Sonntag ja auch nicht unwichtig wird, ne?
Richtig, da wenn wir, wo wir wieder beim Pokalsieger von 2007 wären.
Ja.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Allaire aktuell zu wichtig ist, um den nicht von Anfang an spielen zu lassen. Der ist, also Allaire ist jetzt, auch wenn er keine 7 Tore pro Spiel schießt, oder 5 Tore waren es ja nur, ist er trotzdem Uneminenz. Also was der für die Saison gerade spielt, ist der Hammer. Ich vermute, dass Rebic Allaire anfangen wird. Und Jovic dann für einen von den beiden in der zweiten Halbzeit kommt. Oder dann, wenn wir zurückliegen, dann vielleicht sogar sagt, okay, jetzt komplett Attacke. Wenn jetzt Limassol 1-0 führt und die stellen sich hinten rein, dass dann wir mit 3 Stürmern spielen. Aber nicht von Anfang an. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Oder er ist ganz verrückt und lässt Herr Gotter spielen.
Ja, okay. Ja. Da fällt mir jetzt nichts zu ein. Was soll ich jetzt dazu sagen? Aber er hat
Der Fell.
8 Tore gegen Hanau, ist eine Hausnummer.
Ja, ich meine, wenn er die Woche auch gut trainiert hat, vielleicht macht das ja wirklich. Ja, ich weiß nicht.
Ja, also eigentlich, es ist so schwer, also ich frag dich schon gar nicht, wie du das tippst. Also wir gehen als Favoriten das Spiel rein, aber es ist eigentlich untippbar, das Spiel, oder siehst du das anders?
Wieso ist es untippbar?
Weil wir
Also,
Eintracht Frankfurt sind. Weil wir, weil jeder da, jeder
ja,
geht davon
aber
aus,
da
jeder
ist
geht
ja
davon
momentan,
aus, dass wir die wegfegen.
momentan ist ja ein Muster zu erkennen.
Ja, okay, und das Muster wäre dann ein 4-1 oder was? Ja, der Trapp spielt morgen nicht. Also es kann sogar sein, dass wir zu null spielen.
Das Muster ist, dass wir im Europapokal alles irgendwie gewinnen.
Okay.
Und in der Bundesliga,
Auch alles
jetzt
gewinnen.
haben wir so viel über die zweite Liga geredet, dass ich fast zweite Liga gesagt hätte. In der Bundesliga gewinnen wir zumindest gegen die Schlechteren.
Ja. Und das ist ja jetzt, also gut, also das kann auch durchaus sein, dass wir morgen einfach mal locker 3-0 gewinnen, weil auch, also das steht ja schon fest, wohl Kevin Trapp wohl nicht spielen wird. Und dann am Sonntag in Nürnberg, übrigens zu einer Uhrzeit, ich glaube, mitteleuropäische Zeit, und das ist da auch Sonntag wird die Uhr umgestellt, also das darfst du jetzt nicht verbaseln, wenn du davor hast, morgens um 6 Uhr das Spiel dir anzuschauen. Denk dran, dass wir dann Winterzeit wieder haben ab Sonntag. Da spielen wir 13:30 in Nürnberg. Das
Es ist
wäre dann,
13:30.
ja, deswegen, jetzt interessiert mich einfach, wie spät ist das bei dir und der Berücksichtigung, dass an dem Tag auch auf die Winterzeit umgestellt wird. Ich krieg das jetzt kopfmäßig nicht hin.
Ich auch nicht, aber lassen wir die Winterzeit weg. Dann wäre es hier 16:30, glaube ich.
Okay. Und durch die Winterzeit eine Stunde später, nur dann wäre es 17:30. Das ist ja eigentlich relativ human für dich.
Ja, also ich glaube, da werde ich wieder auf das zurückgreifen mit Real Life, aber diesmal das Ergebnis nicht vorher wissen.
Okay.
Das passt eigentlich sehr, sehr gut rein. Ja, es gibt ja, ich habe ja schon von durchaus Leuten gehört, die an der Westküste wohnen oder gewohnt haben und selbst in Zweitliga-Zeiten immer aufgestanden sind, um sich die Spiele anzugucken.
Das traue ich mir übrigens
Ja.
auch zu. Also wenn ich jetzt an der Westküste wäre, ich würde das so machen wahrscheinlich. Weil ich das ja,
Übrigens auch für
ich,
ihn.
weil es gab ja mal Spiele, wo du dann vor Ort warst. Ich erinnere mich hier in der Sommerpause. die dann auch auf Eintracht TV live übertragen wurden. Und das waren Vorbereitungsspiele, wo ich mir wirklich den Wecker gestellt habe, um mir die Spiele live anzuschauen. So, wenn ich das schon da mache, dann geh mal davon aus, dass ich das bei Pflichtspielen erst recht machen würde.
Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, aber ich habe es ja schon oft genug angedeutet, das Internet ist einfach zu unsicher und sich
Ja.
dann um 4:30 Uhr morgens völlig übermüdet über das Internet aufzuregen, das macht den Tag nicht wirklich besser, glaube
Ja,
ich.
kann ich nachvollziehen. Musst du denn Sonntag arbeiten? Wann sind deine freien Tage?
Sonntag muss ich arbeiten, ja. Wochenende ist ja auf so einem Campingplatz meistens relativ viel los,
Eben,
beziehungsweise
ja.
Sonntag viele abreisen. Nee, meine freien Tage sind mittwochs und donnerstags, also mitten unter der Woche.
Das heißt, du kannst dann, wenn du morgen, also morgen ist Donnerstag, das heißt, du kannst das Limassol-Spiel eigentlich an deinem freien Tag irgendwie sehen.
Ja, das könnte ich, aber da werde ich wahrscheinlich auch wieder auf das Radio dann zurückgreifen. Das hatte ich ja das letzte
Ja,
Mal
das
schon
wäre
bei
cool.
Europapokal so gemacht,
Ja.
weil mir das irgendwie, ja,
Ja,
fand ich besser so.
das ist cool. Ja, kann ich mir, ich glaube, das würde ich auch machen.
Das Problem ist halt natürlich, wenn man auf einem Campingplatz wohnt und zwei freie Tage hat, dass man unbedingt also nicht unbedingt die zwei freien Tage auf einem Campingplatz verbringen möchte. Also beziehungsweise auf dem Campingplatz, wo man ist. Also könnte es auch, es sind halt auch so die Tage, wo man mal vielleicht mal ausbricht und irgendwo wandern geht oder so. Da muss ich mich natürlich unterwegs dann informieren. Ja, aber mitten am Tag halt sich das Spiel anzugucken, das wahrscheinlich ist, nee, wird wahrscheinlich so nicht funktionieren.
Ja, ich habe ja manchmal dann einen Kopfhörer im Ohr und dann, wenn ich jetzt im Auto sitze und dann höre ich mir irgendwelche Podcasts an oder keine Ahnung, Hörbücher und meine Frau redet dann mit mir und ich bekomme das dann gar nicht mit. Aber tu so, ich nick dann ab und zu, sagt dann ja, und tu so, als wenn ich ihr zuhören würde, höre aber dann komplett was anderes. Das könntest du ja theoretisch dann auch so machen. Aber nein, ich will dich jetzt nicht auf doofe Ideen bringen.
Ich habe jeden Tag auf der Arbeit, wenn ich mit dem Golfcart durch die Gegend fahre, habe ich immer ein Knopf im Ohr und höre auch irgendein Hörbuch oder Podcast oder so. Und da kann es auch schon mal sein, dass ein Gast mit einem redet und man bekommt nicht alles mit. Aber das passiert so selten, dass ich das Risiko halt gerne eingehe.
Okay. Ja, dann sind wir ja schon wieder fertig. Eine Stunde. Wir versuchen jetzt immer, es in der Stunde zu schaffen. Aber jetzt hast du noch ein.
Lass mich noch ganz kurz,
Ja.
eine Sache habe ich noch. Und zwar wollte ich auch noch mal kurz anmerken, ich war am Sonntag auch beim Fußball. Und zwar bei den Portland Timbers. Letzter Spieltag der MLS vor den Playoffs. Und da ich hier in der Nähe von Portland wohne und mir unbedingt mal die Timbers angucken wollte, weil die nämlich, die Timber Army ist, glaube ich, so die berühmteste Ultra-Abteilung der USA.
Oh,
Vielleicht auch die
okay.
einzige, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind die ziemlich bekannt. Und ich habe mich direkt bei denen im Block gestellt für schlappe $40.
Wow, so teuer ist das?
Bitte?
So teuer ist das?
Ja. Ja, es ist halt auch. Hier gibt es natürlich keine Stehplätze. Also
Ist klar.
dann. Die hatten so ein. Wer als erstes da ist, kann sich die besten Plätze raussuchen.
Aha.
System. Da wir immer die Letzten sind, egal was wir vorhaben, also meine Frau und ich, waren wir relativ weit hinten, war aber trotzdem ganz cool. Lustigerweise war das Spiel gegen Salt Lake City und das war mein drittes Fußballspiel in diesem Jahr in den USA und zum dritten Mal hieß der Gegner Salt Lake City. Einmal in Orlando, einmal die Eintracht und jetzt Portland. Das ist reiner Zufall.
Ja, ist
Ich
ein
mag Salt
schöner.
Lake City
Ist
überhaupt nicht.
ja.
Die haben auch nie gewonnen. War ganz cool, also es war wirklich cool, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Allerdings muss man aber sagen, das ist halt dieser Ultra-Hype, den es bei den Timbers gibt, im ganzen Land hier, natürlich auch auf amerikanischem Niveau ist. Also es kann jetzt europäisch nicht mithalten, aber trotzdem ziemlich gut und beeindruckend, aber alles halt irgendwie ein bisschen so friedlich.
Also
Bisschen zu
wie ich
friedlich.
mir denn die Ultrasbewegung in Hoffenheim oder in Augsburg vorstelle. Eher dann so tendenziell. Oder
Ah,
Heidenheim.
ja,
Oder eher
aber
Heidenheim oder Sandhausen. Keine Ahnung.
es war typisch Portland, politisch korrekt.
Okay.
Das ist ja quasi die Stadt, wo es die meisten sozialen Freiheiten quasi gibt. Also eine Stadt komplett gegen Homophobie, für Gleichberechtigung und sonst irgendwas. Hat man ja schon gesehen, am Zaun waren zwei, also die Kapos, gab vier Kapos, zwei Frauen, zwei Männer.
Nein, wie geil. Wie geil. Wie
Ja,
geil.
sowas halt, also alles und generell auch wirklich viele Frauen und viele Regenbogen fahren und also es war schon, also ich meine das alles natürlich positiv. Es war auch ziemlich kreativ und was ich auch schon in Orlando hatte, ist dieses Faszinierende in den USA, dass die ja wirklich die gesteuerte, erlaubte Pyro haben.
Aha.
Die dann immer, also nach den Toren in Vereinsfarben an der Tribüne, wo die Fans sind, kommt oder von Fans gemacht wird. Und es war nach den Toren, war alles in einem grün-gelben Nebel. Schon irgendwie faszinierend. Ja, also hat aber wirklich Spaß gemacht und war dann jetzt trotzdem die $40 mal wert, wenn man es nicht jede Woche macht.
Diese Ultraszene da oder überhaupt in den USA, ist das also nordamerikanische, sind das eher so südamerikanischer Einfluss von den Leuten her?
Das kommt, würde ich behaupten, auf die Region drauf an. Also im Süden eher, wo du eben mehr Mexikaner und Süd- und Mittelamerikaner hast als jetzt hier im pazifischen Nordwesten. Ist das, also ich war in Orlando gewesen und Orlando war komplett quasi südamerikanische Stimmung. Also cool. War ein bisschen natürlich mit nordamerikanischen Touch, also dieses mit Nationalhymne und sonst irgendwas. Das war eigentlich schön durchmischt. Und ich glaube, das ist auch das ist eigentlich ja das Coole an der MLS, finde ich eben diese Mischung aus den Süd- und Nordamerikanischen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den sie machen. Sind ja auch viele, viele Süd- und Mittelamerikanische Spieler. Hier jetzt war in Portland selbst war das ziemlich europäisch.
Okay.
Und natürlich jedes Lied kannte ich von der Melodie. Also natürlich muss man auf den Text nach, aber die haben zum Beispiel dieses You're My Sunshine, My Only Sunshine, was wir ja auch von der Melodie haben, Eintracht Frankfurt, du bist mein Leben. Das haben sie einfach komplett mit dem Originaltext gesungen.
Ja.
Ja. Nee, aber das wollte ich schon mal kurz anmerken, dass ich zumindest auch noch mal ein Fußballspiel live
Ja,
gesehen habe.
cool, aber interessant. Also muss ich jetzt mal gucken, Portland, da hört sich ganz lustig an. Muss ich mal jetzt irgendwie auf meinen Screen bringen, mal ein bisschen googeln, was es da mit auf sich hat, die Szene da. Und die gelten also wirklich als die stimmungsvollste Fangruppierung in der MLS, ja? In der Major League
Ja,
Soccer, ja, MLS.
soweit ich informiert bin, ja.
Okay. Und
Und
wie weit
ja.
bist du? Wie weit bist du von Portland jetzt gerade entfernt? Da in
So
der
knapp 2 Stunden.
2 Stunden mit dem Auto, also so
Ja.
200 Kilometer oder Meilen oder was auch immer, ja.
Ja. Ich glaube, es sind 87 Meilen oder so. Unser Auto ist halt auch nicht schnell. Wir haben ja nur diesen alten Bus.
So,
Aber
okay.
ja, waren jetzt mal in Portland und ich wollte, wenn
Ja,
ich in
cool.
Portland bin, zumindest zwar, ich meine, das war der letzte Spieltag und für die Playoffs bemühe ich mich gar nicht um Karten. Wollte ich die Chance noch mal nutzen.
Wie ist denn das so jetzt rein Interesse halber, mal Merchandising-mäßig und sowas? Ich meine, es ist ja so, gerade bei so Vereinen oder wenn du in so einer nicht so spannenden Liga bist und wenn du dann viele Vorbilder hast im Ausland, also ich weiß doch, wir sind früher, haben wir auf unserer Kutte auch dann englische Vereine drauf gehabt, wir hatten die Basques angehabt, weil so England war unser Vorbild, die Ultras haben Italien als Vorbild. Siehst du da Fans mit Trikots, ich sag jetzt mal von Real Madrid oder sogar deutsche Trikots oder Nationaltrikots oder haben die dann wirklich alle Portland-Sachen an?
Da jetzt in Portland hatten wirklich alle Portland-Sachen an.
Wow, okay.
Und man ist sogar, also ich bin, würde behaupten, ich bin, also in Portland, das Coole ja an sowas ist und an so einer, ich meine, das ist halt alles ja, eben in so einer hipster, politisch korrekten Stadt, kannst du natürlich klamottenmäßig nicht auffallen, weil da alle ja rumlaufen. typmäßig. Aber ich würde schon behaupten, dass wir ein bisschen rausgestochen sind, weil wir eben nichts hatten. Wir wurden jetzt deswegen nicht natürlich angefeindet oder sonst irgendwas. Es war schon extrem. Die waren schon extrem alle in Portland.
Wow, das überrascht mich tatsächlich. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass sie dann, weiß ich nicht, mit Messi-Trikot oder mit Ronaldo-Trikot oder mit Manchester United-Trikot oder sowas dann ins Stadion gehen. Okay, ja, das hört sich ja gut an. Das heißt, da entwickelt sich auch wirklich was oder hat sich auch schon entwickelt dann fanszenenmäßig.
Ja, das, ich finde das, also ich meine, gut, ich habe jetzt zwei MLS-Spiele, ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich, das. Im Vergleich früher zu der Operettenliga, die die hatten, also noch zu Beckenbauer-Zeiten und so, und dann auch, als die MLS angefangen hat, war das auch noch so, haben die, finde ich, jetzt relativ, also viele Sachen richtig gemacht mit eben eigene Stadien gebaut. Ich meine, das war, oder in kleinerer eigenen Stadien, wo keine andere Sportart stattfindet.
Ach, das sind dann wirklich Fußballstadien. Das ist also, genau, du hast ja recht, bei der Operettenliga damals oder Anfang der MLS haben die ja eigentlich in Footballstadien gespielt. Das ist nicht mehr der Fall.
Nee, also die sehr viele haben ein eigenes Fußballstadion gebaut oder sind eben ein anderes Stadion wurde umgebaut. Das Stadion jetzt, das war architektonisch ziemlich interessant eigentlich, ist ein altes Baseballstadion, das seine Ursprünge Ende des 19. Jahrhunderts hat. Und quasi das Stadion selbst ist so, wie es quasi ist, war aus den 1920ern. Und man sieht ein bisschen, dass es so Baseball ist, weil die Tribüne so abgerundet ist. Und aber schön alt alles und halt jetzt zum Fußballstadion umgebaut vor 20 Jahren oder so. Und die bauen das jetzt noch gerade aus, damit mehr Leute reinpassen. Das war aber ganz schön. Also, und es ist halt quasi ein reines Fußballstadion, nicht eben so diese riesigen College-Football-Stadien, sind wir noch von der WM 94,
ja, genau, wo
90.000 Leute reinpassen, da sind 10.000 Leute im Stadion. Nee, die haben meistens so 30.000 Zuschauer oder so passen da rein.
Okay. Das heißt, das wird jetzt wirklich, das ist jetzt konsequent die ganze Geschichte. Das wird jetzt auch dann demnach jetzt wirklich durchgezogen.
Ja, also ich finde das, also gerade Portland sieht man auch, Portland hat jetzt gut nicht so groß sportliche Konkurrenz sonst. Also sie haben noch ein NBA-Team, aber haben jetzt kein NFL, kein MLB, sonst irgendwas, kein Eishockey. Das ist, der kann man schon so quasi sagen, dass der Fußballverein der Stolz der Stadt ist.
Okay.
Ja, ich finde das alles ganz interessant. Und da die ja auch keinen Wert auf Abwehrarbeit legen, ist es zwar kein fußballischer Leckerbissen, also ich würde behaupten, so mittleres Zweitliganiveau war das am Sonntag. Aber unterhaltsam.
Und jetzt habe ich noch zwei Fragen dazu. Wie viele Zuschauer waren da? In etwa?
Knapp 30.
Also war relativ, also fast ausverkauft, ja?
Ja, es war, ich habe vorher gehört, dass es eigentlich fast jedes Spiel in Portland ausverkauft ist, so ziemlich. Und das war jetzt ja natürlich nochmal, es ging um die Playoffs, also sie haben Sieg oder Unentschieden gebraucht, um in die Playoffs reinzukommen.
Und?
Haben 3-0 gewonnen.
Okay.
Ja. Ja, also es war so ziemlich ausverkauft gewesen, ja.
Wie wird die MLS so insgesamt? Du hattest mal, glaube ich, vor Wochen mir schon mal gesagt, dass die MLS so dabei ist, Baseball zu verdrängen.
Ja, und bei den unter 30-Jährigen hat sie von der Beliebtheit her Baseball abgehängt.
Das heißt, die Top ist dann immer noch Football und Basketball, aber dann schon bei den Jugendlichen ist es dann schon an dritter Stelle Fußball, ja?
Ja, obwohl jetzt halt jetzt nicht unbedingt MLS, sondern Fußball halt generell.
Okay. Ne?
Also mit Spielen interessiert sein und im Fernsehen gucken. Aber sagen wir so, wie man dann halt von der Marktrelevanz ist es an dritter Stelle.
Das heißt, die Baseball-Liga ist aber eigentlich von der Marktstärke noch größer, ja?
Insgesamt ja. Also weil halt so ich meine, so ein 50-jähriger
Der wird damit
nicht mehr warm. Trump-Wähler schwingt jetzt nicht um und sagt, oh, wie geil ist Fußball.
Ja, das genau. Okay. Ne? Ja. Ja, interessant. Weil das ist ja auch interessant, ich meine, die Eintracht versucht ja da wirklich, sich den nordamerikanischen Markt zu erschließen. Hatten wir auch schon mal lange drüber geredet, auch mit diesem Jugendleistungszentrum. Und da ist ja immer wirklich interessant, dann auch immer mal zu erfahren, wie wird Fußball eigentlich dann in Nordamerika angenommen, welchen Stellenwert hat das? Und das scheint auf einem ganz interessanten Weg zu sein.
Ja, ich glaube, also umso mehr, ich glaube, ich habe das ja erst am Anfang ein bisschen reservierter gesehen, habe so, ich glaube, unsere gemeinsame Meinung war ja dann quasi am Ende, du brauchst wahrscheinlich einen amerikanischen Star in
Ja.
Anführungsstrichen, damit dein Verein verfolgt wird. Aber ich meine, das ist ja eigentlich, ich glaube, der Eintracht geht es ja jetzt gar nicht unbedingt darum, natürlich würden sie es mitnehmen, aber es geht jetzt nicht darum, dass 10 Millionen Amerikaner eben auch in der Nacht aufstehen, die Eintracht zu gucken. Sondern es geht wahrscheinlich auch erstmal darum, um den Namen bekannt zu machen, ne? Und wenn du eben ein Freundschaftsspiel gegen Salt Lake City spielst, dass dann zumindest die Leute in Salt Lake City Eintracht Frankfurt vom Namen her kennen, weil sie ja gegen die letztes Jahr gespielt haben. Und das ist wahrscheinlich ja schon mal ein Anfang, ne?
Ich hatte jetzt die letzten 2 Tage einen Freund zum Besuch. Wir haben uns auch, der arbeitet in Amerika und beziehungsweise lebt er ja natürlich auch logischerweise. Und da haben wir uns.
Er pendelt nicht jeden
Nein, er
Tag
pendelt nicht.
von Frankfurt nach Amerika.
Mit seinem Diesel, Euronorm 5-Flieger macht er das dann doch nicht. Da haben wir natürlich auch über den Stellenwert des Fußballs geredet in Amerika. Und da sind wir nämlich dann schon wieder einen Schritt weitergegangen, weil wir natürlich dann über welche Ambitionen hat die Eintracht auf diesem nordamerikanischen Markt. Und er hat gesagt, was er mitbekommt, ist, dass die Jugendliche alle sehr, sehr, also Fußball spielen. Also Fußball ist mittlerweile bei den Kids absolut, wie du es auch sagst, absolut Volkssport. Und er würde sogar sagen, fast schon die Nummer eins. Im jugendlichen Alter, aber die wechseln dann die Sportart. Die gehen dann zum Basketball oder dann doch zum Football und sowas. Gerade wenn sie dann sportlich ambitioniert sind, weil da das große Geld zu verdienen ist. Und da haben wir dann, sind wir beide zu dem Schluss gekommen, das ist natürlich dann geil, dass die Eintracht dann über dieses Leistungszentrum sagen kann, ihr könnt, wenn ihr gut seid, auch über uns das große Geld in Europa verdienen. Und damit dann verhindert das Talente dann zum Football oder sowas. Ich weiß nicht, wie häufig das vorkommt, wenn ein hochbegabter Fußballspieler, dass er dann einfach dann zum Football oder zum Baseball wechseln kann. Also das erschließt sich mir nicht. Aber wir haben ja darüber jetzt einfach mal laut nachgedacht, dass dann die Eintracht im Prinzip sagen kann, wir bieten euch eine Perspektive, die wird nicht zwingend eine MLS sein, weil ihr nicht das verdienen werdet, was ein Basketballstar oder was ein Baseballstar oder was ein Footballstar verdient. Aber ihr habt die Möglichkeit in Europa wenigstens dann in Gehaltsdimensionen reinzukommen über uns, wo es dann interessant für euch wird. Also auch so quasi als Leckerli für die Eltern, ey, dein Junge ist talentiert und der wird nicht bei Portland versauern, sondern der kann echt in Europa 10 Jahre lang gutes Geld verdienen. Vielleicht ist das sogar der Ansatz mit diesem Leistungszentrum.
Also gut, ich verstehe es auch nicht wirklich, weil der ja der Markt weltweit eh größer ist. Also ich meine, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich sportlich talentiert und jung wäre, sehr viel Konjunktiv. Und sagen wir mal, ich wäre in Fußball genauso gut wie im American Football. Du hast ja natürlich, ich meine, wenn du in Foot, da musst du ja schon sehr, sehr, sehr gut im Football sein, um auf diesem Weg quasi zu gehen. Weil ich meine, beim Fußball kannst du ja auch sagen, ja, selbst wenn ich in der MLS nicht so viel verdiene, der Markt weltweit ist ja viel, viel größer und selbst ein Fußballspieler in Rumänien in der ersten Liga verdient ja relativ gut oder kann relativ gut
Aber
verdienen. Also ich meine jetzt
die Frage ist aber
im
tatsächlich, ob
Vergleich.
die Amis nicht so sehr in ihrer US-Blase leben, dass für die
Wahrscheinlich
Europa,
liegt das
diesen Markt kennen die
europäisch,
gar
ja.
nicht, genau. Und die Überlegung ist, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wäre vielleicht mal als Vorbereitung für unser nächstes Gebabbel, mal zu überlegen, was verdient zum Beispiel ein College-Footballer? Verdient der schon mehr als ein Leistungsträger in der MLS? Das weiß ich, weiß ja nicht, wie die Gehaltsstrukturen da sind. Aber das kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass ein Nachwuchs-Footballer in irgendeinem College-Team sogar schon deutlich mehr verdient als jetzt ein Leistungsträger bei Portland, aber ohne das jetzt zu wissen.
Ich glaube, die dürfen gar nichts verdienen im
Ach
College.
so, oh, das ist natürlich ganz interessant.
Ich glaube, das College darf, also die Trainer verdienen unglaublich viel. Also es
Ja.
gibt, ich glaube, so gute Football-Trainer, die verdienen zig Millionen und auch würden teilweise mehr als in der NFL verdienen würden. Je nachdem halt, wie wichtig die Sportart ist für das College.
Das ist
Aber ich
interessant.
glaube, die dürfen selber die Spieler kein Gehalt zahlen, sondern eben nur so mit sowas locken, mit du darfst bei uns kostenlos studieren und dein Bruder auch und du kriegst jedes Jahr ein T-Shirt geschenkt und sonst irgendwas. Also aber
Okay.
kein Gehalt.
Ach ja, das wusste ich nicht. Das ist natürlich auch interessant. Aha.
Also bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine, dass mir meine Frau das so erzählt hat.
Können wir vielleicht auch nochmal checken. Aber das, ja gut, dann, dann bricht natürlich meine Theorie gerade ein wie so ein Kartenhaus. Aber wie gesagt, ist ja schon interessant. Ich meine, nehmen wir mal an, du bist jetzt ein talentierter Fußballspieler und du bist nun mal in deiner US-Blase. Du weißt wahrscheinlich nicht mehr, dass es Rumänien oder sowas gibt. Dann wäre es natürlich wahrscheinlich schon irgendwo schwierig zu sagen, ja, wie komme ich jetzt nach Europa oder was ist der nächste Weg? Und da sind natürlich so Stützpunkte wie jetzt Bayern München und die DFL haben jetzt ein Büro in New York, will auch die Eintracht ein Büro einrichten, wo ich mir auch überlege, was wollen die jetzt mit dem Büro in New York machen? Also jetzt spontan, wenn du mich jetzt fragst, was macht man mit einem Eintracht Frankfurt Büro in New York, hätte ich darauf keine Antwort. Es sei denn, es geht um Vermarktung und neue Werbepartner finden, wie auch Indeed in irgendeiner Form gefunden wurde. Aber mit diesem Leistungszentrum, dass da wirklich dann entsprechend, wenn das Publikum ist, dann auch dann vielleicht Jugendliche, die sehr talentiert sind und 2000 Kilometer entfernt wohnen, wo aber dann die Eintracht Perspektiven dann für die Spieler über das Internat dann aufzeigen kann. Das ist bestimmt ein interessanter und vielleicht auch ein funktionierender Ansatz, weil die ja vielleicht gar nicht wissen, an wen wende ich mich denn, ja, um vielleicht im Fußball den nächsten Schritt gehen zu können.
Ja, mag sein. Also ich habe das am Anfang alles ein bisschen lächerlich gesehen, und nicht wirklich den Sinn und Zweck. Aber jetzt, ich meine, im Januar sind wir wieder in den USA. Also langsam.
Ja. Wir werden da irgendwann auch ein eigenes Stadion haben, wenn das so weitergeht. Also,
Ja, also.
dann bleibst du auch in Amerika oder ich ziehe dann nach Amerika und du bist dann in Deutschland und dann machen wir das genau andersherum. Ja.
Wer weiß, wie das irgendwann mal kommt, dann hast du wirklich ein Auswärtsspiel in Portland.
Ja, gut, ist die Frage, ob das gewollt ist. Der Punkt ist ja auch der, wie, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Wir haben natürlich als deutsche Liga und auch als Eintracht Frankfurt natürlich diese Sprachbarriere. Ja, es gibt also die allein von den Sprachen her ist die englische und die spanische Liga in den USA mit Sicherheit interessanter für die Allgemeinheit. Dann die italienische Liga, weil wir natürlich auch viele Italiener haben. Und darüber habe ich jetzt auch mit meinem Freund gesprochen, als der hier war. So diese Mentalität. Ein Italiener, der in Amerika lebt, auch in der dritten Generation, der ist immer irgendwo Italiener. Das heißt, wenn der Papa oder der Opa aus Neapel kommt, dann ist der Neapel-Fan. Auch wenn der noch nie in Italien war. Der ist Italiener und der ist Neapel-Fan. So, ein Deutscher, die assimilieren sich ja sofort. Du bist ja denn, du wanderst als Deutscher nach Amerika aus und willst dann so schnell wie möglich Amerikaner sein. Das heißt, du hast dann gar keine, du hast diese Mentalität, meine Wurzeln sind in Deutschland und ich lebe das Deutsche weiterhin in mir. Das hast du ja bei den Deutschen gar nicht so ausgeprägt, wie es zum Beispiel bei Italienern ist.
Ja, richtig. Ja,
Weil die sind
mit
richtig.
Türken hast du das auch immer. Die sind ja auch Galatasaray, Fenerbahçe
Ja,
und sonst was.
genau. Aber ich sag mal, klar, du, wenn du jetzt nach Amerika auswandern würdest, du würdest immer Eintracht-Fan bleiben. Aber irgendwann wärst du wahrscheinlich so assimiliert, dass du dann sagst, okay, mir reicht das, wenn ich dann wirklich das Ergebnis nur noch habe. Während der Italiener auch noch in der dritten und vierten Generation immer dann heiß ist, wenn ihr Neapel oder ihr Juve oder sowas spielt. Weil die einfach von der Mentalität ganz anders sind. Oder natürlich, wie du sagst, die Türken, die Galatasaray-Fan sind. Oder als ich letztens in Amerika war, vor 2 Jahren, dann ist da so ein, da stand ich irgendwo in Nevada in der Wüste und dann stand da neben uns ein Auto mit massig Kroatien-Aufklebern drauf und Wimpel und keine Ahnung. Da habe ich dann irgendwas vom Rebic erzählt, den kannte er sogar. Das ist natürlich dann schon eine andere Mentalität. Bei den Deutschen hast du immer so das Gefühl, wenn die dann woanders sind, dann assimilieren die sich, dann haben die ihre Wurzeln bald vergessen.
Ja, man stellt sich ja auch oft so die Frage, also keiner, wenn ich jetzt in die USA ziehen würde, wirklich fest, was ich jetzt nicht vorhabe, wenn ich es machen würde, dann natürlich die Frage, wie würde ich das machen? Und ich würde auf jeden Fall die Eintracht weiterhin mindestens so verfolgen, wie ich es gerade verfolge. Und immer, also immer mitzittern und immer im Herzen bleiben. Aber natürlich würde ich mir wahrscheinlich, wenn ich kann ich mir gut vorstellen, so ein amerikanisches Zwei-Team suchen.
Ja.
Die nie denselben Platz einnehmen würden. Aber wenn ich jetzt in Portland wohnen würde, würde ich wahrscheinlich oft zu den Portland Timbers gehen, weil ich einfach Fußball mag.
Mhm.
Das würde ich, keine Ahnung, wenn ich auch in Deutschland irgendwo anders wohnen würde und das jetzt nicht in Konkurrenz zur Eintracht steht, keine Ahnung, wohnst du in Berlin, dann guckst du ja auch mal, also musst ja nicht unbedingt die Hertha sein oder sonst irgendwas, gehst du mal dahin, wenn die Eintracht nicht gerade spielt. Ne?
Ja gut, das habe ich auch so gemacht, als ich in Berlin gewohnt hatte, also es kam da für mich eigentlich kein Fußballverein in Frage, Hertha, es geht gar nicht und zu Union Berlin habe ich eigentlich auch überhaupt keinen Bezug. Ich bin dann zum Eishockey, zu den Eisbären immer gegangen, habe dann sogar mal 2 Jahre eine Dauerkarte bei den Eisbären gehabt, weil das war so für mich so, auch stimmungsmäßig, die waren so auch so Underdog damals, das war noch vor der Zeit, bevor die dann Abo-Meister wurden. Und ich kam mit den Leuten klar, hat mich so ein bisschen auch stimmungsmäßig an die Eintracht erinnert, gerade dann bei Auswärtsspielen, wo ich dann mal, wenn die gegen Preußen oder sowas gespielt haben, das war dann so, als wir mit 12.000 in Bordeaux, das war so, du brauchst einen Ersatz, ja, das ist ganz klar, das brauchst du sogar schon in Deutschland. Oder ich hab noch ein Ferienhäuschen in der Nähe von Braunschweig und ich bin auch öfters bei Eintracht Braunschweig und wenn ich mal Lust habe und nichts Besseres zu tun, stelle mich da in die Kurve mit Bratwurst und Bier. Ich finde das kultig bei der Eintracht. Die kackt natürlich gerade ziemlich ab in die dritte Liga. Und das Lustige ist, um mich herum brüllt auch alles Eintracht. Also es ist ja, du musst dich ja noch nicht mal groß jetzt umorientieren. Die spielen dann halt in Gelb-Blau. Aber wir haben auch in den Tetra-Pack in den Gelb-Blauen gespielt. Und also es ist irgendwie noch ein bisschen vertraut alles.
Ja, also also ich bräuchte auf jeden Fall sowas und wahrscheinlich, also da ist irgendwie die Frage, wie sehr das natürlich an Herzen irgendwie wachsen kann. Es würde nie, also es würde nie irgendwie die Eintracht überholen können.
Nein, das ist klar.
Und ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, gerade wenn du jetzt irgendwo relativ neutral auf irgendeiner Gegentribüne sitzt, hast du es natürlich leichter. Aber wenn du, so wie ich, am Sonntag mitten im Fanblock mitstehst, es ist schon irgendwie so interessant, sich selber zu beobachten, wie man denn, was man denn macht, wie man mitgeht. Ich meine, ich, also gekünstelt jubeln, ja, finde ich ganz schlimm. Und ich würde so jemanden bei uns im Stadion sofort erkennen. Und man kennt auch solche Leute. Und deswegen, also ich meine, ich klatschte an und ich war natürlich für Portland, ja, aber das ist dann halt mehr so diese Sympathie, wie wenn du dir irgendein Sportevent im Fernsehen anschaust, dass du auch immer irgendwie, also zumindest bei mir so, dass ich sage, ich bin für die Gelben, sage ich jetzt mal, egal wer die sind oder sonst was, dass man irgendwie immer für irgendjemand eine Sympathie hat und viel mehr habe ich mich da jetzt auch nicht gefreut.
Ja, ja, aber ich kann es nachvollziehen.
Ich wollte halt ein gutes Fußballspiel sehen. Ja, ne? Also ja. Da willst du natürlich mit 0-0 raus.
Ja, wir haben das, denk an unsere ganzen Fan-Geht-Vor-Touren. Ja, da bist du ja dann auch meistens, was die billigsten Karten sind, dann im Gästeblock. Und du hast dann Sympathien dann, weil du in dem Block von denen bist. Und
ja.
Dann durchaus Sympathien für den Club, aber es ist eigentlich scheißegal, wie das Spiel ausgeht.
Ja, also ich meine, man sollte sich sowas auf gar keinen Fall raussuchen. Also ich finde, wenn man sich irgendwie auch in einer anderen Sport oder sonst irgendwie sowas, wie einen anderen Lieblingsverein sucht, das muss genauso passieren, wie das früher passiert ist. Ich meine, das habe ich mir auch nicht systematisch rausgesucht, Eintracht-Fan zu werden. Wie Henny Nachtsheim mal gesagt hat, der Verein sucht dich aus.
Ja, genau, genau, so ist es.
Ja. Ja, das...
Eigentlich, das ja, ein prima Schlusswort.
Ja, ne? Viel Spaß im Stadion, ne?
Ja, hoffen wir auf einen Sieg. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nächste Woche nicht da. Das heißt, wir werden dann erst wieder in 2 Wochen. Wir haben ja 2 Auswärtsspiele, Nürnberg und dann das Wochenende drauf in Stuttgart. Also vom rein tabellarisch machbarer Aufgaben, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht und wir sollten dem Braten auch nicht trauen. Und dann würde ich sagen, ich fliege dann auch nach Zypern mit dem Tagesflieger am Donnerstagmorgen. Das heißt Mittwoch, wenn wir es vielleicht hinbekommen würden, Dienstag in 2 Wochen dann vor dem Zypern-Spiel, da nochmal wieder zu babbeln, dann wäre das geil. Ja, okay. Kann ich so ein bisschen von meiner Vorfreude erzählen und hoffentlich, nein, ich sag das jetzt nicht. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag.
Ja, danke.
Und drücken wir die Daumen, denn das gegen Limassol, das wenigstens ein Sieg wird, dann sind wir ja fast schon durch.
Sollte klappen.
Alles klar. Dann liebe Grüße. Bis dann.
Ja, mach's gut.
Ciao.
Tschüss.